Zuerst mal ganz persönlich, wie werden Sie denn die bevorstehenden Osterfeiertage begehen?
Naja, ich werde natürlich Gottesdienste feiern. Ich werde Karfreitagsgottesdienst morgen am Karfreitag um 10 Uhr in meiner Münchner Bischofskirche halten, auch Livestream übertragen und dann die Osternacht im Bayerischen Fernsehen und dann später kurz vor Mitternacht auch in der ARD eine Osternachtsfeier im Fernsehen in Landshut mit dem Entzünden der Osterkerze am Osterfeuer und mit dem starken Symbol, dass am Ende nicht die Dunkelheit steht, sondern das Licht.
Es wird zu Ostern also Präsenzgottesdienste geben. Das war im Vorfeld ja auch heftig diskutiert worden. Ein religiöses Hoffnungszeichen versus ein handfestes medizinisches Risiko. Werden da Ihrer Meinung nach die Prioritäten richtig gesetzt?
Ja, man darf natürlich beides nicht gegeneinander ausspielen, denn es ist ja absolut richtig, dass Menschen geschützt werden, dass die Ausbreitung des Virus begrenzt werden soll. Wir haben als Kirchen immer gesagt, unsere Botschaft hat beides, die Gottesliebe und die Nächstenliebe, also das Beten und alles zu tun, dass Menschen geschützt werden. Deswegen darf man beides nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist natürlich gerade jetzt ungeheuer wichtig, dass wir nicht die Zuversicht verlieren. Ostern ist das Fest der Hoffnung und es war vielleicht noch nie so wichtig wie gerade jetzt.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es, aber zuallererst muss er doch auch erstmal atmen können.
So ist es. Deswegen sage ich, man darf beides nicht gegeneinander ausspielen. Es ist absolut richtig, dass man alles tut, was man kann, um jetzt von der Freiheit so Gebrauch zu machen, dass eben das Risiko für die Menschen nicht steigt. Aber gleichzeitig müssen wir die Wege, die möglich sind, ohne dass das Ansteckungsrisiko steigt. Die sollten wir auch wirklich nutzen. Da spielt natürlich Digitales eine große Rolle. Schnelltests, da wo sie Sicherheit geben können, spielen auch eine Rolle. Wir setzen die etwa ein für alle Mitwirkenden bei Gottesdiensten. Und so, glaube ich, ist jetzt wichtig, dass wir alle in unseren Osterplanungen schlicht selbst entscheiden, wie wir dazu beitragen können, dass wir dieses Virus im Griff halten.
Die Pandemie hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, zu denen die Kirchen durchaus etwas zu sagen hätten. Triage, Umgang mit Heimbewohnern, die Priorisierung beim Impfen, Trauer, Abschied. Beantwortet haben diese Fragen öffentlich wahrnehmbar vor allem Ethikräte. Haben die Kirchen da eine Chance verpasst?
Naja, wir haben uns natürlich geäußert, aber Sie haben recht, dass die Frage, was dieses Virus mit der Seele macht, viel zu wenig öffentlich diskutiert worden ist. Und das muss sich ändern. Ich glaube, das ist für die nächste Zeit eine ganz wichtige Herausforderung. Natürlich waren wir präsent die ganze Zeit. Die Seelsorge, die in den 13.500 evangelischen Gemeinden Deutschlands die ganze Zeit geleistet wurde, ist natürlich nichts für Schlagzeilen. Deswegen kommt es nicht so öffentlich vor. All das, was in den Beratungsstellen passierte, 70% Steigerung der Chat-Seelsorger in der Telefonseelsorge. Das sind alles Zeichen dafür, was da alles im Hintergrund passiert ist von Seiten der Kirchen, auch wenn es nicht in die Schlagzeilen kam. Aber ich unterstreiche das ausdrücklich. Wir müssen viel mehr über die Folgen des Virus für die Seele sprechen. Und da spielen auch religiöse Gesichtspunkte eine wichtige Rolle, auch wenn wir in einer pluralistischen Gesellschaft heute ganz unterschiedliche Quellen haben, aus denen die Menschen leben.
Ich würde gerne ein Stichwort nochmal aufgreifen, die deutsche Impfreihenfolge. Die Entscheidung, zuerst die Alten, die Schwachen und die besonders Gefährdeten zu impfen, die entspricht ja eigentlich ziemlich exakt dem christlichen Weltbild. Interessanterweise entstand darüber eigentlich keine große gesellschaftliche Debatte, was übersetzt bedeuten würde, die christliche Botschaft ist in der Gesellschaft verankert. In dem Fall allerdings eher ohne Kirche. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht für Sie?
Nein, das war absolut richtig und ich freue mich darüber, dass der Konsens so groß war, dass die Schwachen wirklich im Zentrum standen, als es um die Frage ging, wer wird geimpft. Das ist erfreulich und wir haben als Kirchen das natürlich unterstützt und auch mit befördert. Und es ist eben so, dass manchmal nur das in die Schlagzeilen kommt, wo es große Kontroversen gibt und wo Polarisierungen stattfinden. Das ist nicht immer das, was die christliche Botschaft versucht, ins Zentrum zu rücken. Deswegen entspricht das, was in den Schlagzeilen ist, nicht immer dem, was an Kraft in der Gesellschaft wirksam ist, dass wir so eine starke Zivilgesellschaft haben, dass wir bestimmte Grundorientierungen haben, die auch in der Pandemie jetzt halten. Das hat auch damit zu tun, dass sehr starke religiöse Kräfte, auch die alte Botschaft der Kirchen, die hochaktuell ist, dass die eben ihre Wirkung nach wie vor hat.
Für Christen, wir haben es schon angesprochen, ist Ostern das Fest der Hoffnung und der Freude über die Auferstehung. Danach folgen bis Pfingsten 50 Tage österliche Freudenzeit. Das passt eigentlich perfekt in den offiziellen Pandemiefahrplan. Nach Ostern soll so richtig Zug in die Impfkampagne kommen und bis Pfingsten könnten wir tatsächlich einen großen Schritt nach vorne getan haben. Ist das eine Steilvorlage für die Kirchen oder ist Ihnen das zu weltlich?
Ja, nee, die nächsten 100 Tage sind entscheidend. Wir brauchen da eine klare Haltung, eine klare Informationspolitik. Wir müssen alle jetzt, gerade jetzt zusammenhalten und nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Auch einander gönnen, wenn bestimmte Freiheiten für manche wieder möglich sind und für andere noch nicht. Das alles ist jetzt wichtig. Und die Osterkraft, die aus dieser Botschaft, Christus ist auferstanden, der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben siegt. Diese Botschaft, die soll uns jetzt durch diese 100 Tage tragen und auch die soziale Energie freisetzen, die wir brauchen, dass wir aufeinander achten, einander beistehen und jetzt gerade in dieser entscheidenden Zeit alles tun, was wir können, um die Geduld zu bewahren und um wirklich aus der Zuversicht zu leben, dass am Ende jetzt wirklich Licht am Horizont ist.